Geliebte Geschwister, wir dürfen unter diesen Worten, diesem Thema von heute Abend, es klingt sehr nüchtern, die Zahlen, wenn ich vor einer Anzahl Jahrzehnten eine Bibelstunde über Zahlen hätte anhören müssen, zuvor verkündigt, dann wäre ich gar nicht gegangen in die Bibelstunde. Nun aber, wie ihr merkt, schon jetzt wohl vermag unser wunderbarer Herr durch seinen Geist auch die nüchternsten Dinge zu erklären und seine Herrlichkeit leuchten zu lassen. Und siehe da, wir dürfen gleich in dem vierten Kapitel des Philipperbriefes einige Verse weiterlesen. Philipper 4, wir lesen von Vers 15 an. Ihr wisset aber auch, ihr Philipper, dass im Anfang des Evangeliums, als ich aus Mazedonien wegging, keine Versammlung mir mitgeteilt hat, als nur ihr allein, nämlich in Bezug auf Geben und Nehmen oder Geben und Empfangen. Auch in Thessalonich habt ihr mir einmal, zweimal für meine Notdurft gesandt. Nicht, dass ich die Gabe suche, sondern ich suche die Frucht, die überströmend sei für eure Rechnung. Da haben wir eine Rechnung. Und in Bezug auf diese Rechnung kann keiner von uns dann einmal auskneifen. Im Gegenteil, ich hoffe, wir dürfen uns freuen, wenn es soweit ist, dass auch einmal das alles offenbar wird und ganz klar zutage tritt, was Gott gebucht hat zu unseren Gunsten auf unserem Rechnungskonto, auf eure Rechnung. Denn was ist Geben und Nehmen, von dem wir eben gehört haben, anders als doppelte Buchhaltung? Man nimmt irgendwo etwas weg, um es anderswo anzulegen, in andere Hände zu übergeben. Und darüber wird genau Rechnung geführt. Geben und Nehmen ist Zahlen oder eine Zahlung empfangen. So sind wir in diesem wunderbaren Philipperkapitel mitten in der Rechnung Gottes drin. Und zwar in einem Stück seiner Rechnung, die uns ganz persönlich angeht. Und jetzt, wenn wir dieses Wort auf eure Rechnung näher ansehen, dieses Wort Rechnung, ich hoffe, dann werden wir sehr erstaunt sein, etwas putzig sein, um uns dann umso mehr sofort zu freuen über die Tatsache, dass dieses Wort, das hier steht, mit Rechnung übersetzt, dass da im Griechischen genau das gleiche Wort steht, das uns doch allen wohl schon geläufig geworden ist, nämlich Logos. Nichts anderes steht da als Logos. Und das Tätigkeitswort von Rechnung, Logos, heißt rechnen, zurechnen, anrechnen, abrechnen, und was nur alles mit Rechnen zu tun hat, Logizomai. Das ist das Tätigkeitswort von Logos. Wenn nun also an dieser Stelle dieses Wort, das kostbare Logos, das gewaltige Wort, hier mit Rechnung übersetzt wird und werden muss, dann soll ich sagen, vorausgesetzt, dass wir in dieser Beziehung nicht nur einen Zeugen haben, dass das Wort Logos Rechnung bedeutet, nicht nur Wort, sondern Rechnung. Wenn wir da mehrere Zeugen finden werden, dann beginnt ja unsere Bibel wie? Bei Johannes, ja, bei Johannes, der da zurückgreift auf den Uranfang. Im Anfang war die Rechnung. Die Rechnung. Also, wenn Gott unser Vater ist, und ich denke, das ist ja Gott, in wunderbarster Weise, in Christo, in dieser wunderbaren Weise. Und durch den Mund Jesu werden wir belehrt, dass wenn irgendjemand etwas bauen will, dass er zuvor was machen sollte? Erstens einmal sich hinsetzen, nicht wahr? Das heißt, zur Ruhe kommen. Bevor er beginnt, ein Werk zu tun, soll er zuerst einmal absitzen, zur Ruhe kommen. Und dann aber zweitens, was machen? Die Rechnung machen. Und zwar sagen wir den Kostenvoranschlag, ob es reicht, ob er es habe, durchzuführen und zu vollenden. Also, wir merken, im Anfang war die Rechnung. Das sagt unter anderem aus, dass Gott zuerst was gemacht hat? Die Kosten überschlagen, überdacht hat. Alles wohl in Rechnung, in die Rechnung eingesetzt hat. Wir haben gesagt, wenn da noch weitere Zeugen auftreten können, um dieses Gewaltige zu bezeugen, hören wir die Schrift. Wir lassen uns gleich an jenes uns ebenfalls geläufige Wort erinnern, Matthäus 12, 36. Wir müssen aber Rechnung ablegen über jede unnütze Rede. Da heißt es wieder, dass das griechische Wort Logos wieder da. Ablegen, Rechnung über jedes unnütze Wort. Jedes unnütze Wort ist eine Zahl, die nicht in die Rechnung passt. Da stimmt auf einmal die Rechnung nicht, unser Konto. Ich war und etliche unnütze Worte machen die Rechnung immer faul und fauler, nicht wahr? Immer schlimmer, immer ungeheurer wird die Differenz. Und zwar an Minus, an Schuld. Also geht uns die Rechnung Gottes auch hier etwas an? Auch hier kommen wir nicht drum herum. Matthäus 25, 19 steht wieder, es ist der Herr selbst. Er hält Rechnung, in dem Fall dann die Abrechnung, mit all seinen Knechten. Die haben sich nun zu verantworten oder, wie wir zu sagen pflegen, Rechenschaft abzulegen. Griechisch einfach, Logos abzulegen. Zu verantworten, nicht wahr? Wort. Ja, ist das im Deutschen wieder das Wort? Denn verantworten. Auf alle Fragen, die uns gestellt werden, müssen wir dann ein Wort sprechen. Und da jedes Wort eine Zahl ist in der Bibel, ist gleichzeitig jedes Wort ein Teil einer Rechnung. Ich bedauere im Moment, dass ich seinerzeit in der Schule von Anfang an bis in die höheren Stufen nicht besser aufgepasst habe in den Rechnungsstunden bei der Mathematik, bei der Arithmetik. Denn unser Gott ist ja in seiner Person. Wer ist denn das Wort Gottes? Christus, unser Herr. Er ist doch der Logos Gottes. Das heißt, unser Herr, Jesus Christus, ist in seiner Person die Rechnung Gottes. Wunderbar. Er ist die Rechnung Gottes. Ob die wohl stimmt? Ob hier bei dieser Rechnung irgendwie einmal Differenzen geben könnte? Unmöglich. Wenn unser Herr Jesus Christus die Rechnung Gottes ist, dann wissen wir gleichzeitig noch eins, weil er ja gleichzeitig der Sohn der Liebe Gottes ist, dass die Rechnung Gottes eine Unsumme von Liebeserweisen ist. Eine Unsumme von Erweisen der Barmherzigkeit und der Liebe. Und wenn wir das Gesetz lesen dürfen und die Propheten im Angesicht Jesu, dem Gekreuzigten, dann verwandeln sich sogar die Flügel des Gesetzes vor unseren Augen, in unseren Händen des Glaubens, in triefenden Segen. Ich kann jetzt nicht darauf eingehen. Ich habe das nur gewagt zu sagen, im Zusammenhang mit der ganz klaren göttlichen Weisung, der Sohn Gottes ist gleichzeitig die Rechnung Gottes. Und da er die Rechnung Gottes durch das Wort Gottes ist, ist gleichzeitig auch das Wort Gottes in den Originaltexten die Rechnung Gottes und die stimmt bis auf Heller und Fähig. Das heißt, kein Jota. Ein Jota ist im Griechischen das J und im Hebräischen Yad, der kleinste Buchstabe. Nur so ein kleines Häkchen. Und hat die Zahl 10. 10. Das hebräische J nur als Einzelbuchstabe bedeutet aber immer, nein, der Buchstabe Yad, Hebräisch, in nur zwei Beziehungen gelesen, heißt, mein ist die ganze Fülle, denn 10 ist die Zahl der ersten Fülle und Erfüllung und heißt mein. Also mein ist die ganze Fülle. Das ist das Ja. Das ist nur ein Buchstabe. Der kleinste von allen. Und der Herr Jesus sagt, kein Jat wird vergehen. Bevor nicht alles, was der Geist Gottes in ein solches Buchstäblein hineingelegt hat, voll erfüllt ist. Dass die ganze Gottesfülle unwahr geworden ist. Das hat nur das Ja, der kleinste Buchstabe. Das heißt aber, dass wenn unsere riesen weltlichen Jahresrechnungen in den Ungeheuern von Geschäften, die es heute gibt, Kaufhäusern und Fabriken und dergleichen mehr, das sind ja ungeheuer Tiere, und selbst diese Ungeheuer und Tiere legen jährlich Rechnung ab und lassen es sich nicht nehmen, dass die Rechnung bis auf den Pfennig stimmt. Aber leider sind die Brüder, selbst wenn sie Brüder sind unter den Theologen, der Meinung, sie werden so belehrt, natürlich irregeführt, belehrt. Ich rede jetzt nur in den bis jetzt erkannten göttlichen Wahrheiten weiter. Von ihnen aus gesehen ist es ungefähr so, dass je mehr einer nachweisen kann, dass die Bibel als Wort Gottes nicht stimmt, umso geehrter ist er von seinen Kollegen und verherrlichter von seinen Studenten. Heute, ich darf nicht sagen, ist es durchwegs so, aber die Tendenz läuft heute in dieser Richtung. Alle Rechnungen müssen stimmen in dieser Welt. Nur die Rechnung Gottes darf nicht stimmen. Merken wir, wir dürfen jetzt stille werden und staunen und uns mit freuen mit einer tiefen, wunderbaren Freude, dass wenn schon die irdischen Rechnungen stimmen müssen, und zwar in einer absoluten Präzision, das ist ja eben auf dem Gebiet der Mathematik möglich, der Rechnung. Das hat Gott auch dem gefallenen Menschen noch gelassen, in einer Beziehung durchaus korrekt handeln, nämlich rechnen zu können. Dass wir sagen können, wie viel mehr, wie viel herrlicher finden wir, müssen wir im Worte Gottes eine Präzision ohne Gleichen finden. Eine Übereinstimmung sowohl des Kostenvoranschlages, des in Klammer, nicht wie bei uns Architekten, mit der Abrechnung. Bei unserem Gott und Vater entspricht der Kostenvoranschlag genau der Abrechnung. Da ist keine, er ist nicht billiger gekommen, er hat es nicht billiger gemacht. Und es ist nicht teurer gekommen. Denn was er bezahlt hat, unser Gott, kann nicht billiger sein und kann nicht mehr wunderbarer sein. Also ich denke, unsere Herzen sind so langsam etwas warm geworden. Gegenüber dem ersten Moment, da wir von Zahlen hörten. Noch notieren will, Hebräer 4, 13. Hebräer 13, 17. 1. Petrus 4, 5. Alles Zeugnisse, die uns sagen, wir haben unserem Gott Rechnung abzulegen. Und dieses Wort heißt im Griechen immer Logos. Wir haben Logos abzulegen. Das heißt, Rechenschaft, da liegt das Wort Rechnung drin, und Verantwortung, da liegt das Wort Wort drin. Beides da in Deutsch. Verantwortung, Rechenschaft. Also sogar in Deutsch. Jetzt sehen wir uns um, wie gerechnet wird in der Rechnung Gottes. Zum Beispiel Römer 4, 3 bis 24. Da steht das Wort logizomai, ich rechne. 11 Mal da. 11 Mal. Ich betone 11 Mal, wir kommen dann noch an die Zahl 11 selbst. 11 Mal in Römer 4, 3 bis 24. Und zwar ist hier der Teil der göttlichen Rechnung auf den Leuchter gestellt, wo Gott rechnet. Und zwar, was nun die Sünden der Welt betrifft, rechnet Gott sie nicht. Er setzt sie nicht in die Rechnung ein. Ihnen ihre Sünden nicht zurechnen, sagen wir in solchen, oder einfach in Rechnung setzen. Was wollen wir hierzu sagen? Genau das, was wir in 1. Korinther 13 von der Liebe, Gott ist die Liebe, lesen. Die Liebe aber rechnet das Böse. Ja, was sollen wir dazu sagen? Nur eines habe ich dazu zu sagen. Ich bin noch lange nicht so weit, dieses Wort völlig glauben zu können. Und zu glauben, dass die Liebe das Böse nicht zurechnet, nicht in Rechnung setzt. Und doch muss alles so gerechnet sein, dass es der Gerechtigkeit Gottes entspricht. Dort muss die Rechnung auch stimmen, dass dem Gesetz Unmögliche tat Gott. Dass er, was seinem Herzen widerspricht, entgegen ist, Sünde zuzurechnen. Aber ich muss. Nicht? Seiner Gerechtigkeit ist er es schuldig, die Sünde als Sünde zu sehen und zu behandeln, ihr entgegenzutreten. Da er nun aber eine Erlösung erfunden hat, nicht? Da ist nämlich unser Gott der größte Rechenkünstler, wo es dann noch ans Erfinden geht. Denn nichts ist ja bekanntlich so erfinderisch wie die Liebe. Wenn sie echt ist, nicht wahr? Die Liebe findet immer dort noch einen Weg, wo es keinen mehr gibt. Die hat immer dort noch eine Tür, wo es gar keine Türen mehr gibt. Denn wer ist die Tür, die immer da ist, wenn alle verschlossen sind? Und er ist der Sohn der Liebe. Und wenn alle Wege verrammelt sind, kein Ausweg mehr da ist. Weshalb? Damit wir erleben können, was es heißt, ich bin der Weg. Ich bin der Weg. Ausweglosigkeit hat Gott eingesetzt in seine Rechnung, um den Weg kennenlernen zu können. Und er schließt uns alle Türen zu, damit wir erleben können, was es heißt, ich bin die Tür. Was hat denn Stephanus noch gebetet, währenddem die tödlichen Steine ihn niederschmetterten? Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Und eben hatten wir von Stephanus gelesen, voll Heiligen Geistes. Voll Heiligen Geistes. Wer voll Heiligen Geistes ist, macht was mit der Sünde? Mit allem. Er rechnet sie nicht, setzt sie nicht in die Rechnung ein, weil all das, was gerechterweise an Sünde in die Rechnung eingesetzt werden müsste, schon bezahlt ist. Schon zum Voraus abgerechnet ist mit dem, was Gott in Christo Jesu vollbracht hat, ist die Rechnung abgeschlossen. Und die Bilanz vollzogen und stimmt. Dass diese Rechnung stimmt, die Abrechnung Gottes, werden wir einmal, ich hoffe, erschütternderweise miterleben können, wenn Gott uns seine Abrechnung einmal unter die Augen führt und uns gleichzeitig das geistliche Verständnis gibt, diese Abrechnung verstehen lernen zu können. Denn in dieser Rechnung Gottes sind sämtliche nur möglichen Funktionen von Rechnungsweisen vorhanden. Also vom gewöhnlichen 1 mal 1, 1 und 1 gleich 2, bis zu den kompliziertesten Einsteinschen Formeln, wo man mittels Rechnungen auf einmal in eine kleine, sonst unzugängliche Schöpfung Gottes eintreten kann. Nur durch Rechnung. Weil das immer stimmt. Immer noch kleiner, immer noch kleiner, immer wunderbar, immer größer, immer gewaltiger, je kleiner. Und dann entdeckt man rechnerisch, dass dort, wo nichts mehr ist vor uns, die größten Kräfte ruhen. Die brauchen nur einen Stoß zu bekommen und schon fliegt die halbe Welt gen Himmel, nicht wahr? Dann rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Das Tätigkeitswort von Rechnung. Rechnen. Die Liebe rechnet das Böse nicht zu. Paulus, in dem Augenblick, wo er schreiben muss, ich wurde von allen verlassen, fährt er weiter, der Herr aber rechne es ihnen nicht zu. Geht die Gesinnung durch. Auch die Gesinnung ist göttlich präzis, vollkommen. Müssen wir zusammenfassend auf das zurückkommen, was wir zuerst gleich bezeugen durften, schauen durften. Unsere Bibel ist gleichzeitig die Rechnung Gottes. Und da der Sohn Gottes, das Wort Gottes, der Logos Gottes ist, ist Jesus Christus die Rechnung Gottes. Kostenvoranschlag. Den hat der Vater gemacht, indem er schon damals, als er, bevor irgendetwas war, vor Grundlegung der Welt, hat er schon alles in Rechnung gesetzt im Sohn. Schon der Kostenvoranschlag ist Jesus Christus. Und die Abrechnung heißt auch wie? Jesus Christus. Und etwas anderes wird in dieser Abrechnung nicht zu finden sein, als der Logos Gottes, der Christus Gottes. Und auf einmal sind halt dort wir dann in Rechnung eingesetzt, aber ohne unsere Sünden. Ohne unsere Sünden. Wir selbst sind genau so in die Rechnung Gottes eingesetzt. Und wir wissen, wenn ein Pfennig nicht stimmt, dann stimmt wie viel von der Rechnung nicht? Die ganze Rechnung stimmt nicht. Und wenn ich das ganze Gesetz hielte und fehlte nur in einem, dann wäre ich das ganze schuld. Und wenn im Worte Gottes ein Buchstabe fehlen oder zu viel wäre oder an falscher Stelle eingesetzt, würde das Ganze von Gott aus beurteilt, von der Präzision des Heiligen Geistes aus gesehen, nicht stimmen. Es müsste so wunderbar die 999.999.999 stimmen würden, nicht wahr? Wunderbar wären, es wäre abzulehnen als Ganzes. Vor Gott gilt nur das absolut Vollkommen. Dargestellt für jedes Kind ein Lamm ohne Fehler. Und in diesem Wort ohne Fehlen heißt es auch nicht ein Sofa. Da fehlen in der Rechnung. Jetzt waren wir aber daran, gleich zum Voraus uns sagen zu lassen, dass währenddem Gott unsere Sünden um Christi willen, um seiner Erlösung willen, nicht in Rechnung stellt, nicht einsetzt, hat er aber uns selbst, die Sünder, in seine Rechnung eingesetzt. Und das haben wir eben dann beachtet, und da darf keins fehlen, auch nicht eines, man stimmt die ganze Rechnung nicht. Nicht nur Millionen von Menschen dürfen einmal nicht fehlen, sondern von den Millionen, Milliarden unzählbarer Verlorenen darf zuletzt auch nicht ein Jota von einem fehlen, nicht ein Haar darf fehlen von einem. Dieses völlig verklärt, göttlich da ist. Aber was hat denn Gott jetzt eingesetzt in seine Rechnung, als er uns eingesetzt hat? Genau das, was in unserem Leben vielleicht die schwächste Seite war oder die dunkelste Angelegenheit, genau das hat Gott eingesetzt, aber weil in Christus dort wo unsere schwächste Stelle war oder jetzt noch ist, dort hat Gott genau die Stärke Gottes, die er uns, mir in Christus geschenkt hat, eingesetzt in die Rechnung. Und dort, wo mein dunkelster Punkt ist, kann es nicht mehr heller leuchten, als wie Gott es verwandelt hat, den Fluch in Segen verwandelt hat. Also genau das Gegenteil von dem, was wir jetzt sind, als verwerflich vor Gott. Genau das Gegenteil davon hat Gott zuvor in Rechnung gesetzt, wie es in der Abrechnung landen muss. Und damit wir das dann ein für alle Mal in tiefer Demut tragen können, ohne jede Überhebung, hat Gott uns gerade in dem Punkt unserer zukünftigen Verherrlichung am tiefsten blamiert, möchte ich einmal sagen, wissen will. Also, ich hoffe, es seien nicht meine Worte, die ich dir bezeugen darf. Ich denke, es geht doch ein wenig schon in der Richtung, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und in keines Menschenherz gekommen ist. Aber Gott bereitet denen, die ihn lieben. Ganz einfach, die ihn lieben. Wer den Herrn anhängt, also wie eine Braut sich an den Hals des Bräutigams wirft, wer den Herrn anhängt, der benimmt sich nicht als wie ein seelischer Mensch, sondern der ist ein Geist mit ihm. Doch einfach, der ist ein Geist mit ihm. Wir gehen einen Schritt weiter. Wir dürfen uns jetzt die Mühe nehmen, als ABC-Schützen vielleicht eine Viertelstunde in die Schule unseres Herrn zu gehen. Darf ich vielleicht um etwas Licht bitten? Danke. Wie in dieser Schöpfung eine Zahl, jede Zahl an und für sich wohl einmal einen bestimmten Wert festhält, aber jede Zahl in dieser Welt noch eines kleinen Zeichens bedarf, damit man weiß, wes Geistes Kind die Zahl ist, nämlich Plus oder Minus. Wenn ich die Summe von 1000 Mark vor mir sehe, da muss ich nur noch wissen, gehören die mir oder gehören die einem anderen? Habe ich die zu gut oder bin ich die schuldig? Mein geliebter Bruder im Herrn und Geschäftskollege, unsere Firma, Architektenfirma hieß ja bis vor wenigen Jahren Senn und Muhl. Bruder Senn hätte mein Vater sein können, dem Alter nach, aber er war mein Sohn dem Geiste nach. Ich war vor Jahrzehnten sein junger Angestellter mit 20 Jahren und siehe da, er kam durch seinen jungen Angestellten zum Glauben. Dann hat der Herr so freundlich geführt, dass wir dann zusammen unsere Arbeit tun durften. Und wirklich bis ins Alter und bis der Herr ihn wegnahm, hatten wir ein Verhältnis als zwei Freunden und Brüdern in Christo seltenster Art. Ja, Nur eine kleine Bemerkung von ihm. Als wir uns anschickten, in unserem kleinen Architekturbüro zur kaufmännischen Buchhaltung überzugehen, dann kam ein Bruder, der sich da auskannte, ein Fachmann war, hat uns das so erklärt. Dann sehe ich den Bruder Sen heute noch, wie er dann zu dem sagt: Ja, was nützt mir die schönste Buchhaltung, wenn kein Geld in der Kasse ist? Und dachte so, er habe nun den Trumpf in der Hand, den Nagel auf den Kopf getroffen. Jetzt kommt auch die Antwort vom Fachmann. Das hat er sich dann gemerkt und ich mich nicht auch. Er hat gesagt, ja, aber hör mal, wenn du jetzt deine Kasse voll Geld hättest und in der Buchhaltung, aus der Buchhaltung geht hervor, dass das nicht dir gehört. Was nun? So auch hier. Jede Zahl von 1 bis 10 vorerst. Gott hat es uns ja einfach gemacht. Ne? 10 Gebote. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und wenn es mit 10 aus ist, dann fängt man halt wieder von an. Dann sind aber 2 mal 10, sind 20. 30. Ist alles ganz schön wunderbar geordnet. Nicht menschlich, sondern göttlich. Auch diese Dekadenordnung, also von 1 bis 10. Wenn wir wissen, was 7 bedeutet, nach der Schrift, dann wissen wir auch was? Was 70 bedeutet. Denn 70 ist einfach 10 mal 7, das heißt, ist die Fülle davon. Oder umgekehrt. Wenn ich irgendetwas mit der Zahl 70 versehe, dann weiß ich, denn nach dem Gesetz musste Israel ja den Zehnten geben, jeweils. Und der Zehnte war doch die Darstellung für das Ganze, für die Fülle. Zwischen dem Zehnfachen von irgendetwas und dem Einfachen davon, also 77, besteht genau die Präzision in der Vermehrung und in der Bewertung, wie eben 7 zu 70, 10 mal mehr. Es ist von der gleichen Sorte, nur auf der nächsten Stufe, die nächste Fülle. Und wenn ich dann weiß, was 7 bedeutet und komme an die Zahl 14, dann ist das einfach 2 mal 7. Allein, das ist immer so eine Sache. Einmal 7, da ist es möglich wohl, indem ich eine Mitte halbiere, eine Symmetrie anzuordnen, dann habe ich einmal 3,5 und noch einmal 3,5. Dann habe ich eine Mitte, weil nämlich der goldene Leuchter ja so angeordnet ist. Das vierte Licht in der Mitte und der Schaft und der Fuß sind die Trage der Mitte und die anderen Organe des goldenen Leuchters, die Darstellung des Heiligen Geistes, sind nun immer ein Paar, wie Waagebalken oder wie unsere Arme, wie jedes Tier, wie jeder Mensch und wie jede Schönheit in der Schöpfung Gottes symmetrisch angeordnet ist, bis in die Samen hinein und bis in die herrlichen Himmelswelten hinein. Die Symmetrie, also immer das Doppelte, also der hebräische Nachsatz oder das hebräische Wortende Ayin, zum Beispiel Ephraim. Ephraim heißt immer doppelt. Zwiefach Ayin. Das heißt immer die Symmetrie, die Schönheit einer Sache. Aber jetzt direkt an die Zahlen heran. Die Zahl 1 ist uns bekannt, besonders aus den Worten des Apostels Paulus, als die Zahl der vollkommenen Einheit. Ein Gott und Vater, ein Geist, ein Glaube, eine Taufe, ein Mittler, und so weiter. Eins, das ist ganz klar. Jetzt aber, dies eben Gehörte von der Zahl 1 hat alles positives Vorzeichen. Ein Gott, ein Vater, ein Geist, alles positives Vorzeichen. Kennt nun der Geist Gottes in Bezug auf die Zahl 1 auch eine Zahl 1 mit negativen Vorzeichen? Ja, nicht nur das Wort Gottes, sondern wir alle. Und wer weiß zum Teil, wie sehr. Wir brauchen da nichts zu ändern. Das Wörtlein ein oder eins bleibt. Einsamkeit. Ist das positiv oder negativ? Wir beginnen bei Gott, unserem Vater selbst. War Gott, ist Gott einer? Ja, ganz klar, das ist positiv. Jetzt müssen wir leider etwas menschlich reden. Geschichte tut es ja auch. Um unser Willen. Wollte und konnte Gott immer ganz einsam bleiben? Aha, jetzt merken wir an der Quelle, was Einsamkeit bedeuten könnte. Gott würde es nicht aushalten. Klar? Ja, danke. Von Gott aus gesehen, das Wort Einsamkeit, auf ihn gelesen, Gott hält es nicht aus, ewig einsam, herrlich zu sein, alles zu vermögen, alles zu besitzen und dabei einsam zu sein. So wunderbar, dass eins mit Plus versehen vor uns steht, genau umso unheimlicher oder in der gleichen Weise, wenn nicht noch schlimmer, im negativen Sinn, überaus wehmutsvoll, schmerzlich. Die Zahl 1. Dann die Zahl 10. Das ist wieder eine Einheit, aber jetzt in einer Fülle eben von 10 Einzeleinheiten, die aber in ihrer 10-Zahl in einem Sinne handeln. Wir denken sie an unsere Finger. Die Zahl 10 ist die einheitliche Fülle auf der ersten Stufe oder die erste Erfüllung irgendeiner Sache. Das Gegenteil in der Zahl 10 wird uns dann dargestellt bei dem Tier der Endzeit und beim großen Drachen, der ja bekanntlich je 10 Hörner hat. Auch eine Fülle, aber da ist dann gerade eine Fülle im negativen Sinne, nämlich von Gott Verlassenheit, von Gottlosigkeit. Nicht die Fülle Gottes, wie positiv gesehen die Zahl 10 ist, auf erster Stufe, sondern in der negativen Bedeutung. Die Zahl 2 ist die Zahl der göttlichen, geistlichen Gemeinschaft, wie sie zum Beispiel zwischen dem Vater und dem Sohne in vollkommener Weise je und je vorhanden war, bis zu dem Moment am Kreuz, damit Gott uns unsere Sünden nicht zurechnen muss, wie er es müsste, hat Gott ihn dort verlassen, nachdem er für uns zur Sünde der ganzen Welt geworden ist. Ist dort alles abgerechnet. Endgültig geregelt. Zwei ist die Zahl der göttlichen Gemeinschaft, kurz der Gemeinschaft. Da dienen die beiden miteinander, die zwei, Abraham und Isaac nach Moria. Genau. Gemeinschaft. 20 ist die Zahl dann der erfüllten Gemeinschaft oder der Fülle der Gemeinschaft. Deshalb ist zum Beispiel bei Salomo im Tempel der Raum des Allerheiligsten 20 Ellen lang und 20 Ellen breit und 20 Ellen hoch. Das gibt dann ausgerechnet, ich rechne immer alles vor, 8000 Kubikellen. Die Zahl 8, die wir sehen werden, ist ja die Zahl des Neuanfangs. Nach einer Stufenleiter von 7 Einheiten ist das 8. immer wieder das 1., nur auf höherer Stufe. Das ist dann der Rhythmus von 7. Nach 7 Stufen der Töne kommt eine 8. Stufe und klingt wieder genau wie der erste Ton, ist ein Neuanfang, aber auf höherer Stufe, oder? 7, 8 Stufen tiefer. Und wie mit den Regenbogenfarben, nach den 7 kommt wieder der erste. Nur immer weiter, nur immer weiter. 2, göttliche Gemeinschaft, 20, erfüllte Gemeinschaft, denn das Allerheiligste stellt ja die intimste Gemeinschaft zwischen dem Geiste Gottes und meinem Geiste da. Der Geist Gottes gibt Zeugnis unserem Geiste. Das geschieht im Allerheiligsten. Das geschieht im Allerheiligsten. Darf ich bitten, mich daran zu erinnern, lauter zu reden, gell? Wenn es irgendwie winken dort oder das Licht zudecken oder irgendetwas. Jetzt, was ist das Negative der Zahl 2? Genau wie bei 1. 2 bleibt. Wir setzen nur davor Entzweiung. Da sind auch wieder 2 da. Oder Zwietracht. Auch wieder 2. Genau das Gegenteil. Wie Minus genau das Gegenteil von Plus ist. Beides ist das Gleiche. Es ist immer 2. Es ist immer 1. Nur einmal Minus und einmal Plus. Und zwar, wie wir merken, ganz gewichtig. Ganz unheimlich. Gewaltig. Zwietracht, Entzweiung oder dann Scheidung, Feindschaft, Hass, Rache. Zweit. Kein und Abel. Selbst Christus und Satan. Und auch 2. Aber zum Glück haben wir im Allerheiligsten, wie viel Cherubin? 2. Und wem verdanken die beiden Cherubin der Herrlichkeit im Allerheiligsten ihre Existenz? Dem Sühnedeckel, welcher nach Römer 3, Vers 25 die Erlösung in Christo Jesu ist. Also wenn die beiden Cherubim der Herrlichkeit Früchte des Geistes sind, die aus der Erlösung und der Versöhnung in Christo Jesu herausgewachsen sind, waren die beiden einmal entzweit, im Zwietracht, in Feindschaft, in Rivalität und wie die Dinge alle heißen mögen. Und sind jetzt zu einem in Christo Jesu, zu einem neuen geschaffen in Herrlichkeit. Und Gott selbst pflegt, wenn er in Audienz empfängt, Engel oder Menschen, von welchem Orte, aus welcher Stellung heraus, ja, an welchem Orte ganz genau genommen, und aus welcher Stellung heraus pflegt Gott mit den Seinen oder mit allen, die bei ihm in Audienz empfangen werden, Zwiesprache zu halten. Das Gesetz sagt uns, ich werde mit dir, Mose, meinem Freunde, reden. Und mit Aaron und seinen Söhnen werde ich reden von zwischen den zwei Cherubim hervor und vom Sühnedeckel herab. Und da im Hebräischen die beiden Cherubim Brüder heißen, stellen sie die Bruderliebe dar. Das heißt, kurz, aus dem Schoße der Bruderliebe und aufgrund der Erlösung in Christo Jesu redet Gott überhaupt nur. Einen anderen Standpunkt kennt er nicht, wenn er redet. Weil er sich getreu bleibt, auch wenn die ganze Schöpfung untreu werden sollte. Ob sein Mund einen Fluch ausspricht, dann wissen wir, dann segnet sein Herz. Währenddem es bei uns umgekehrt ist, nach einem Psalmwort, mit ihrem Munde segnen sie und in ihrem Herzen fluchen sie. Und wenn der Mund Gottes einen Fluch ausspricht, dann hat die Liebe der Weisheit Gottes diesen Fluch so wundersam formuliert, in die Rechnung eingesetzt, dass in dem Augenblick, wo Christus am Kreuze schreit, es ist vollbracht, bilden die gleichen Buchstaben des Fluches eine Kurzschrift des Heilsplanes Gottes. Hierzu darf ich doch schnell ein Beispiel geben. Josua, das war ja der Sohn Nuns, aber ich darf mich da nicht zu weit einlassen, das wäre ja wieder für sich ein Thema. Josua heißt Jesus. Der Sohn Nuns, Nun ist der Buchstabe, der die Zahl 50 trägt. Jeder Buchstabe hat eine Zahl. Und der Zahl N, Hebräisch, Nun gelesen, hat die Zahl 50. Und 50 ist die Zahl des halben Jubeljahres. Der Vollendung durch die Gnade. Also er ist der Sohn der Vollendung durch Gnade. Das ist Jesus. Der Sohn Nuns. Ja. Nun ist Jericho gefallen. Und jetzt darf nach der Ordnung Gottes darf etwas, das ich abgebrochen habe, das ich also dem Fluch der Vergänglichkeit übergeben habe, wie damals Jericho, der Zerstörer. Darf ich jetzt nicht wieder neu aufbauen, wenn es mir am anderen Tag jetzt passt, freut, ja, eigentlich ist Jericho ganz schön gewesen und so weiter, also fangen wir wieder neu an, bauen wir das wieder auf. Was schreibt der Geist Gottes, der Geist Christi durch Paulus? Wenn ich das, was ich abgebrochen habe, einfach wieder aufbaue, stelle ich mich selbst als Übertreter dar. Ja. Jetzt ist aber von Gott aus gesehen die ganze mit Händen Gottes gemachte Schöpfung der Vergänglichkeit unterworfen, ohne ihren Willen zu machen. Weil Gott seine Schöpfung so sehr geliebt hat und so sehr geachtet hat, dass er sie einmal machen ließ, was sie wollten. Und dann wusste er halt, wie sie rauskommen. und musste sie dem Fluch der Vergänglichkeit, der Zerstörung übergeben, überlassen. Und jetzt kann Gott nicht einfach kommen, ja, jetzt wäre ich ja wieder allein. Also, ich fange einfach wieder etwas Neues an. Dann wäre er nach diesem Wort, würde er sich selber als Übertritt, dann würde er das, was er als nicht lebenswürdig erfunden hat, einfach wieder, doch wieder hinsetzen, wieder hinstellen. Das war so einfach, sehen wir die Dinge an, vorerst. Gott aber nicht. Und jetzt, Jericho ist zerstört. Jetzt heißt es, in selbigen Tagen schwur Josua und sprach, verflucht vor Jehova sei der Mann, der Jericho wieder aufbauen wird. Also, merken wir, also das gilt nun. Und um den Preis seines Jüngsten wird er ihre Tore einhängen. Der Fluch. Es vergehen, ich glaube, etliche 50 Jahre. Eines Tages fällt es einem Israeliten in den Sinn, Jericho, das ist eine Schar, dass das Land brach liegt da, diese Stadt könnte wieder aufgebaut werden. Er kennt den Fluch des Josua und das macht er. In jenen Tagen machte sich Hajel, der wird damit Namen genannt, auf und baute Jericho wieder auf. Aber jetzt kommt es. Mit Abiram, seinem Erstgeborenen, legte er ihren Grund. Das heißt, er kommt um dabei. Und mit Segub, seinem Jüngsten, hängt er ihre Tore ein. Also, was ist geschehen? Hat der Fluch verhindert, dass Jericho wieder aufgebaut werden kann? Nein. Der Fluch, der sagt wohl, die Jericho wieder aufbauen, das geht nicht ohne weiteres. Sonst stellt sich einer als Übertreter dar. Es gibt nur eine Möglichkeit, wenn je Jericho wieder gebaut werden sollte, dass der Betreffende, der dies unternimmt, das wieder aufzubauen, was dem Gericht verfallen war, vollständig, dass der bereit ist, einen Doppelpreis zu zahlen. Erstens, wie lautet die erste Hälfte des Preises? Mit seinem Erstgeborenen heißt es nicht irgendwie, sondern wird er ihren Grund legen, heißt es, merken wir, wie in dem Fluch ja eine Verheißung ist, besonders dann, wenn der Name Abiram, der Name vorerst der Betreffende, der Baut, der Vater, dessen Name heißt Chai-El. El heißt Gott und Chai heißt Leben, das heißt der lebendige Gott. Da macht sich also der Lebendige oder Gott oder der Gott des Lebens auf und baut Jericho wieder auf. Das heißt, was denn für die dem Fluch der Vergänglichkeit verfallene Schöpfung. War der bitte? Ja, der ist der Betheliter, der ist Bethel, der heißt vom Hause Gottes. Doppelgenäht. Aus dem Vaterhause, der Vater. Der Vater also ist bereit, um das Unmögliche möglich zu machen, einen Doppelpreis zu zahlen. Und die erste Hälfte heißt, Wenn du das willst, musst du bereit sein, deinen Erstgeborenen preiszugeben, um mit ihm die Grundlage zu legen. Aber dann kannst du nicht nur Jericho wieder aufbauen, sondern in dem Augenblick, wo du die Forderung des Fluches bezahlt hast, kann dich niemand mehr hindern, Jericho wieder aufzubauen. Merk mir etwas von der Weisheit Gottes. Jetzt aber der zweite Teil des Fluches, wir müssen ja kurz machen. Da dachte ich, ach wie schade, damals, als ich das zu verstehen begann, ach wie schade, dass da noch ein Jüngster hinten nachkommt. Das erste stimmt dazu unglaublich wunderbar. Haben wir es gemerkt? Ich habe gesagt, dann beginnen in Christus, dem Gekreuzigten, die gleichen Buchstaben des Fluches sich zu verwandeln in ein Kurzwort der Erlösung Gottes. Ja, mit seinem Erstgeborenen lebt er ihren Grund. Und jetzt kann gebaut werden und niemand kann hindern. Und um den Preis seines Jüngsten hängt er die Tore ein, das heißt, wir würden sagen, die Schlüsselübergabe, das heißt die Vollendung der Stadt. Die Vollendung der verkommenen Schöpfung, der Neuschöpfung, die auch zu vollenden. Den Jüngsten. Da nun der Erstgeborene, als er als Grundlage einer Neuschöpfung von Gott gelegt wurde, als der Vater diesen Preis bezahlte, da war ja dieser Sohn in Menschengestalt. Und nach Römer 8 in der Gleichgestalt des Fleisches der Sünde, obwohl er vom Heiligen Geist gezeugt in den Leib der Maria kam, hat er von dem Augenblick an vom Fleisch und Blut der Maria die Kräfte und Säfte bezogen, die Menschengestalt. Deshalb konnte er gleich versucht werden in allen Dingen wie wir. In der Gleichgestalt des Fleisches der Sünde. Also so, er war also ein Mensch, nicht wahr? Er nannte sich in diesen Jahren mit Vorliebe der Sohn Adams, nicht Gottes, nicht wahr? Ja, der Menschensohn, das heißt, hebräisch gelesen, der Sohn Adams, einer von uns. Jetzt dürfen wir also auch den Jüngsten wo suchen? Unter den Menschen. Und als ich so geistlicherweise Leibschmerzen hatte, dass da noch ein Jüngster funktioniert, den hätte ich am liebsten vermisst. Entschuldigung, so töricht sind wir. So. Da auf einmal, und dann habe ich mich aber sofort, so rasch wie möglich, unter meine Torheit gebeugt und habe gesagt, Vater, du siehst meine Torheit, aber ich weiß ja nicht, zu helfen mir. In dem Augenblick, wer da sich wähnt, weise zu sein, der werde ein Tor, damit er weise werde. In dem Augenblick kommt mir der, Gedanke, Herr, such sie dich doch mal um in der Bibel, ob es da irgendeine Familie vielleicht gäbe, in der die Rede ist von einem Erstgeborenen und einem Jüngsten. Im nächsten Augenblick das Haus Jakob, nicht wahr? Das sind ja 12 Söhne. Und wer hat die Erstgeburt? Dem Geiste nach, von Gott aus gesehen. Josef hat die Erstgeburt, so steht geschrieben. Und der einzige Bruder von der gleichen Mutter war? Also, der Älteste von der Mutter, von der Rahel, war der Josef. Und der Jüngste? Von der Rahel war ja überhaupt nur die beiden. Der Älteste von der Jüngste. Und jetzt, Josef stellt doch Christus dar, und zwar als den Erstgeborenen. Aller Schöpfung, aller Toten, unter vielen Brüdern. Das Josef stellt Christus als den Erstgeborenen, jeder Hinsicht dar. Und nun, wenn Josef als Mensch Jesus Christus als Mensch darstellt, das sein Leiden und so weiter. Und jetzt gesprochen ist er der Mensch Christus Jesus. Der Mensch Christus Jesus. dürfen wir uns im Rahmen des Hauses Israel umsehen, unter den Brüdern des Christus, nach einem, der Zeit nach der Letzte ist. Wer sagt? Ich bin der Allergeringste, nicht nur der Heiligen, sondern der Letzte der Apostel. Und er ist aus dem Stamme der Menschen. Und wie ich das merkte, dann schämte ich mich meiner Torheit und freute mich der Weisheit Gottes. Denn, das hören wir gut, Paulus ist wirklich wie Benjamin in Bezug auf Josef, der Einzige, der von der gleichen Mutter ist. Das heißt, frei vom Gesetz. Das heißt, nur nach der Wahl, persönlichen Wahl der Liebe des Vaters. Das war nur die Rahe. Nur die Rahe. Und so sind wir von einer Mutter gezeugt, von der gleichen, aus der der Sohn gezeugt wurde, aus dem Vater, Mutterschoß des Vaters, müssen wir ja sagen. Der Sohn gekommen, und wir auch, das ist das Jerusalem, das Toten ist, das noch etwas höher als in dem Himmel. Es gibt ein irdisches Jerusalem, und es gibt ein himmlisches Jerusalem, und dann gibt es ein Jerusalem, das droben ist, über allen Himmeln, und das ist unsere Mutter, liebe Geschwister. Auch das himmlische Jerusalem wird vergehen, weil Himmel und Erde vergehen werden. Und das Jerusalem, das unsere Mutter ist, war von jeher verborgen in Gott, im Mutterschoß des Vaters. Das ist unser Jerusalem. Das gleiche, der gleiche Mutterschoß, aus dem der einzig gezeugte Sohn zuerst kam. Und das ist nun Benjamin. Das ist nun der Apostel Paulus. Von hier aus lösen sich ganz einfach die schwierigsten Probleme. Im Blick auf die Frage Paulus oder Jakobus oder Petrus und so weiter und so weiter. Jetzt aber. So kann nun nur Paulus schreiben. So erstatte ich an meinem Fleische, was noch mangelt an den Trübsalen des Christus zu seinem Leib. Das finde ich ja als Anmaßung, als Übertreibung, als Überhebung, als Lästerung. Aber von hier aus verstehen wir jetzt, dass Gott eben diesen Menschen unter den Menschen, der nach der Sicht Gottes der schlimmste aller Sünder, der verkommenste der Sünder war. Der raubgierigste Wolf, der je existiert. Und den hat Gott auserwählt aus den Menschen, um ihm, aus ihm das Stück zu setzen, der nun in unserem Fluch mit dem Jüngsten übereinstimmt. Den der Vater, nachdem er ihn gezeugt hat, aus dem gleichen Mutterschoß wie den Josef, wie den Erstgeborenen, auch preisgeben muss als Opfer. So beginnt es, ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss. Gerade Christus nur an seiner Stelle. Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Das kann kein anderer sagen. Auch nicht schreiben. In der Wucht der Gewalt solcher Worte.
Philipper 3.
Bitte?
Damit ich seinem Tode gleichgestanden bin.
Damit ich seinem Tode gleichgestanden bin. Ja, merken wir, das ist so eins mit ihm. Die zwei zusammen geben genau das, was das Gesetz zum Beispiel fordert, an zwei einjährigen Lämmern, an zwei Tauben, an zwei Böcken. Nicht wahr? Haben wir nicht schon gelesen und uns gefragt, warum zwei, warum zwei, warum zwei? Einer stellt die Erstgeburt dar, den Ersten, und der andere stellt den Letzten dar. Und siehe aber, wie die Rechnung stimmt. Und Christus spricht doch von sich selbst, ich bin der Erste und der Letzte. Ich bin der Josef und der Benjamin. Das soll ich nicht so sagen. Christus ist abermals gestorben in Paulus, im Apostel Paulus. Wenn nicht mehr er lebt, Paulus, sondern Christus, dann ist er noch einmal gestorben. Um darzustellen, dass das, was Christus weil er ja ohne Sünde war, niemals darstellen konnte als Sohn Gottes, als nun ein Sünder erfunden selber. Umgestaltet, herausgeboren zu werden aus göttlichen Samen. Das ist wieder eine andere Darstellung. Mit einem Wort das Letzte. Der Letzte. Also, um den Preis seines Erstgeborenen wird er den Grund legen und um den Preis seines Jüngsten wird er die Tore der Vollendung einhängen, wie Paulus schreiben darf, wieder so überheblich, Nachführungszeichen natürlich. Mir ist es gegeben, das Wort Gottes zu vollenden. Die Tore der Vollendung einzuhängen. Wir haben ja bis jetzt nur einen Fluch betrachtet. Also, freuen wir uns, dass in der Rechnung Gottes, selbst wenn sein Mund flucht, wissen wir was, wenn wir sein Herz kennen, dann segnet sein Herz umso wunderbarer. So könnten wir weiterfahren. Einen Fluch nach dem anderen. Nur noch einen, nur erwähnen, die Auslegung haben wir schon verstanden. Verflucht ist jeder Mann, der am Holz sei. Ist das ein Fluch? Ja. Furchtbar für die Betroffenen, in dem Augenblick, wo wir einen sehen am Kreuz, ist dieser Fluch die Grundlage der Erlösung. Genau, die gleichen Buchstaben. Also sehen wir, die Rechnung Gottes setzt die Sünde nicht ein, denn die Rechnung Gottes, die muss stimmen bis in alle, über die Äonen hinaus, bis in die Unendlichkeit. Ach, wir sind erst bei der Zahl 2, wir müssen rasch machen. 3 ist die Zahl der göttlichen Vollkommenheit. Vater, Sohn und Heiliger Geist. 3 sind es, die da zeugen. Der Geist, das Wasser, das Blut. Können wir jetzt nicht darauf eingehen? Glaube, Hoffnung, Liebe. Aber diese 3, das ist die göttliche Vollkommenheit. Und 30 wissen wir dann sofort Bescheid. Deshalb heißt es, dass der Herr Jesus ungefähr 30 Jahre alt war, als er zu wirken beginnen konnte. War das alles nun zur Fülle gebracht in den Menschensohn. Da müsste allerhand wachsen und an Weisheit zugenommen haben, bis er dann dastehen konnte, in der Gleichgestalt des Fleisches der Sünde, gefüllt mit der ganzen Fülle Gottes. Aber nur von Null angefangen, bitte. Von Null angefangen. Nur immer Gott dem Vater zur Verfügung gestanden, geöffnet. Von Null angefangen. Er ist nicht als Weiser vom Himmel gefallen. Das hat er alles ausgepackt, entleert. Er war nichts, als er kam. Er hat sich ja so klein machen lassen, dass er in einem Menschen-Eilein in Mutterschoße Platz hatte. Dann kam ja die ganze Geburtsprozedur, Fleisch und Blut. Was das bedeutet hat, können wir uns für den, den die Himmel und aller Himmel sonst nicht fassen konnten, was das ungefähr bedeutet hat, können wir uns kaum vorstellen. 3, was ist das Negative von 3? Es ist die Zahl des vollkommenen Fehlschlages wiedergöttlicher Natur, nämlich der große Drache, das ist der Satan, das Tier aus dem Meer und das Tier aus der Erde, diese 3, entsprechend den 3 Fröschen, die aus ihrem Munde kommen. Es ist der Satan, es ist der Antichrist oder der Mensch der Sünde und drittens der falsche Prophet. Das ist die wiedergöttliche 3-Einheit, Vollkommenheit. Dass Petrus den Herrn gerade dreimal verleugnet hat, Paulus dreimal gestolpert wird, dreimal Schiffbruch leidet und dreimal fastet und drei Tage blind ist bei seiner Bekehrung. Das sind auch drei Einheiten. Vier ist uns bekannt, ist die Zahl der Welt, der Schöpfung, nach den vier Himmelsrichtungen, repräsentiert am Throne Gottes durch die vier Cherubim. Es ist die Zahl, positiv, der göttlichen Weltordnung, vier Himmelsrichtungen, vier Cherubim, die die Repräsentanten an seinem Thron, in seinem himmlischen Sprachort sind, die er empfängt als Vertreter einer Schöpfungsgruppe. Menschenangesicht, die Menschheit, Stier, Haustiere, Löwe, wilde Tiere, Adler, die geflügelten Wesen. Das ist die Zahl 4. Die vier Evangelien entsprechen genau dieser Ordnung, dass das Evangelium für die ganze Schöpfung Gottes da ist. Die Zahl 40 nun haben wir dann meistens in der negativen Bedeutung von uns, nämlich eine Fülle von Versuchung und Erprobung, von Prüfung, von eingeengt sein, von eingeschlossen sein. Das ist die Zahl 40, weil 4 im wiedergöttlichen Sinne die Zahl dieser Welt ist, merken wir. 1 bleibt 1, negativ oder positiv, 2 bleibt 2, 3 bleibt 3, merken wir. Also wir können nicht einfach sagen, wenn eine schöne Zahl 3 vor uns erscheint, nicht von einem Engel noch erleuchtet zum Beispiel, dann müssen wir zuerst noch fragen, ja halt, 3, negativ oder positiv, nicht? Bist du für uns oder wider uns? Nicht? 3. Auch die Zahl 7 werden wir gleich sehen. 4, es sind ja die 4 Weltreiche, die durch die 4 Tiere in Daniel 7 dargestellt sind. Die Namen Satans sind Satan, Drache, Schlange, Teufel. So wird er einige Male bezeichnet. Entsprechend sind die Zahl der Tage und Jahre der Versuchung und der Absonderung der Knechte Gottes in der Wüste und so weiter. 5. Die Zahl 5 erklärt sich am besten von oben herab, indem wir fragen, was bedeutet die Zahl 50? Da wir das schon getan haben, haben wir die Antwort schon.
Plus 40, ich sag ganz genau, was du sagen. Minus 40 hast du.
Moment. Ja. David, der Mann nach dem Herzen Gottes, herrschte 40 Jahre in seinem Leben. Und die Tage der Gemeinschaft Gottes mit seinem Freund Mose waren auf dem Berge 40. Tage und 40 Nächte. Das ist dann 40 im positiven Sinn die Zahl der doppelten Gemeinschaft, nicht wahr? 20 haben wir gesehen, 2, der Fülle doppelter Gemeinschaft zwischen Gott und einem Menschen, also zwischen dem Vater und dem Sohn. Das ist 40, wenn sie ganz abgesondert für sich. Also wenn ich jetzt Gemeinschaft habe nur mit dem Herrn irgendwo, dann sind das, können das für mich sein wie 40 Jahre sonst. Dann sind das 40 Tage und 40 Nächte, oder das ist dann die Fülle doppelter Gemeinschaft. Danke für die Frage. Da 5 die Zahl der Vollendung durch Gnade allein darstellt, 50. Also die Fülle der Gnade, des Hall- und Jubeljahres, des Schulderlasses, der Ausgießung des Geistes. Pfingsten ist ja der 50. Tag, der Ausgießung der Fülle des Geistes. 50, so ist 5 einfach der 10. davon. Also wenn ein Israelite da Bezug auf das Halljahr etwas abzugeben gehabt hätte, dann wäre es mit der Zahl 5. Das wäre der 10. von 50. 5 ist die Zahl des Anbruches der Gnade zur Vollendung in der Gnade. Das ist die Zahl der Gnade. Und natürlich, wo Gnade erwiesen werden muss, ist was Voraussetzung, dass eine Verurteilung vorliegt. Ja, das habe ich die Zahl 5 vorerst negativ gesehen. Die Hinfälligkeit und das Verlorensein. Ach so, wenn einer nur noch zum Beispiel die linken 5 Finger hat.
Ja,
ja, danke dir. Die Zahl 5 ist die Zahl des Anbruchs der Vollendung durch die Gnade allein. Das ist die Zahl 5. 50 dann die Fülle, die Erfüllung durch die Herrschaft der Gnade allein. Das ist die Zahl 5. Jetzt kommt die Zahl 6. Die Zahl 6, jetzt nehmen wir zuerst die positive Seite, die ist uns da meistens nicht bekannt. Die Zahl 6 ist als positiv geladen der göttliche Lohn für die Bemühungen des Geistes Gottes an seiner Schöpfung. Die Zahl 6 ist der Prägestempel für göttlichen Lohn. Das ist hier aber positiv. Für Mühe und Arbeit. Als Preis der Mühe und Arbeit Gottes während 6 Tagen ist als Abschluss des 6. Tages der Mensch geschaffen worden in seinem Bilde. Nach dem Bilde Gottes. Das war der, wie soll ich sagen, die Krone der Schöpfung. Und in dem Augenblick, wo der Mensch fertig dastand, der nun die ganze Schöpfung erstens mal erkennen konnte, verstehen konnte, erforschen konnte und beherrschen konnte damals, in dem Augenblick, wo der Mensch als Abschluss des 6. Tages dasteht, da ruht Gott sofort von allen seinen Werken. Freut sich nur noch daran. 6. Jetzt verstehen wir dann sofort 60 positiv. Das ist ein Füllelohn für göttliche, für eine mühevolle Arbeit. Also 60. Etliches 30, etliches 60, und dann etliches noch 130. Jetzt haben wir 66, zusammen gibt 66, und jetzt noch einmal mal 10, nicht wahr, gibt 600, und dann haben wir zusammen 666. Bevor der Antichrist die Zahl 666 für sich beschlagnahmt hat und seinen Namen so gewählt hat, natürlich unter der Kontrolle Gottes, dass die Summe seines Namens der Zahl nach 666 ergibt. Also der kann auch rechnen. Der weiß, was Zahlen bedeuten, denn die Schrift sagt ja erstens, Die Zahl seines Namens ist 666. Da haben wir den biblischen Zeugen, der uns sagt, jeder Name hat doch eine Zahl. Gott, der da zählt die Zahl der Sterne und sie alle nennt mit Namen. Die Namen, die Gott den Sternen, gegeben hat. Sind gleichzeitig wieder Zahlen. Der da zählt die Zahl der Sterne, das sind doch Zahlen. Und sie alle nennt mit Namen. Also Gott legt alles fest mit Namen, was sofort ausspricht, um was es geht. Aber da er alles gleichzeitig seine Rechnung sein muss, ist gleich jeder Name eine Zahl und jede Zahl ist ein Name. Die Dinge sind eben lebendig. Die Zahlen Gottes sind nicht Ziffern, sondern sind voller Leben, voller Ordnung, voller Herrlichkeit. Erklärt. Also, nicht hat der Antichrist diese Zahl, dass er die gewählt hat, 666. Das heißt für uns, da will er sich selbst den Lohn für seine Mühe. Nicht wahr? Der ist auch der Meinung, dass er sich viel Mühe hat kosten lassen. Um jetzt zur Zeit des Endes erst recht. Der möchte auch seinen Lohn. Und nimmt ihn gleich selber vorweg. 666. Und er verlangt ja, dass alle diesen Namen oder diese Zahl anerkennen, nicht wahr? Und dann sind sie ein Lohn für seine Bemühungen. 666. Aber diese Zahl hat er nicht aus eigener Weisheit gewählt, sondern wir lesen im Alten Testament, überhaupt in der Bibel kommt die Zahl 666 aus dem Buch der Offenbarung nur noch einmal vor, und zwar im Leben Salomos, wo Christus dargestellt wird in seiner Reichsherrlichkeit. Und zwar heißt es, das Jahreseinkommen Salomos, der hat sich dann eine Mühe geleistet für sein Volk, für das Volk Gottes und für das Haus seines Gottes. Ich weiß ja, was es heißt, ein Haus bauen. Was das heißt? Salomo kann nicht oder sagt nicht umsonst an einer Stelle, bei viel Weisheit ist viel Verdruss. Und dann steht geschrieben, durch Weisheit wird ein Haus gebaut. Das heißt also, beim Hausbauen gibt es viel Verdruss. Ja, das ist also unser schöner Beruf als Architekt. Nun heißt es, das Einkommen an Gold, das dem Salomo jährlich einging, war 666 Talente rein Gold. Für Salomo die göttliche Zahlung für die Bemühungen am Bau des Heiligtums Gottes, dieses herrlichen Hauses Gottes in Israel. Jährlich. Das heißt 666. Es ist das Maximum, was Gott am Lohn dem Knechte auszahlen kann, der mitarbeitet an erster Stelle, um ihm ein Heiligtum zu bauen. Das ist 666. Ah, jetzt merken wir, was wir dann in Babel finden, das ist das Heiligtum des Gegners. Da finden wir nämlich erstens, was schreibt Paulus, wie sollen wir am Hause Gottes bauen, nachdem der Grund gelegt ist der eine Jesus Christus? Gold, Silber, Edelsteine. Davon durften wir das letzte Mal etwas hören. Und was ist das Erste, was auskommt im Babel der Endzeit, in dem Augenblick, da Babel gerichtet ist, das Urteil getroffen hat? Jetzt schreien die Kaufleute der Erde, wehe, 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 denn niemand wird mehr das Gold und das Silber und die edlen Steine kaufen. Also, Gold, Silber, edle Steine kennt der Feind genau, noch besser als wir, an den göttlichen Werten, die da hineingelegt sind, genauso wie er weiß, was 666 vor Gott den Höchsten bedeutet. Zahl 6. Göttliche Arbeit und Mühe. Der Lohn dafür. dann haben wir es ja auch, leben wir am Abschluss des 6. Jahrtausends der Menschheitsgeschichte. Jetzt kommt dann der Mensch der Sünde zum Vorschein und dann der Mensch Gottes zurück, wenn Christus erscheint. Natürlich das Negative. 6 Tage sollst du arbeiten, anstatt Lohn, im Schweiße deines Angesichts. Das ist dann das Negative. Das ist dann der Lohn unter dem Fluch. Dann lesen wir, um die 6. Stunde ist Christus ans Kreuz erhöht. Die 6. Stunde, um die 6. Nachtstunde, das war Mitternacht, da schrien sie, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Und der Lohn der Welt für die Bemühungen seiner Seele. So, 7 ist uns ziemlich bekannt, dargestellt durch den goldenen Leuchter. 7 ist die Zahl der geistlichen Vollkommenheit, kurz des Heiligen Geistes. 7. Goldener Leuchter. Genügt im Moment. Die Vollendung aller seiner Werke und der Neuschöpfung vollzieht Gott nach Ablauf von 7 mal 70 Zeiten. 7 mal 70. Oder 70 Einheiten, das ist die Fülle des Heiligen Geistes. Nach der Fülle des Heiligen Geistes. Das Leben des Menschen wäre wie viele Jahre? 70 Jahre, was heißt denn das? Gott hat eine Woche von Jahrzehnten den Menschen gesetzt, um ihm Gelegenheit zu geben, in dieser Woche von Jahrzehnten, das sind 7 mal 10 Jahre, das heißt, jedes Jahrzehnt ist ein Tag einer Woche. Wenn ich also 60 Jahre alt bin, dann hätte ich jetzt meine Arbeitswoche hinter mir und mit 61 dürfte ich jetzt Sabbat feiern. Das wäre ja ganz in Ordnung, nicht wahr? Aber das sollte heißen, wenigstens, dass wir dann mindestens vom 60. bis zum 70. Altersjahr es uns noch schenken lassen würden, was der Geist Gottes vorhat, nämlich uns zur geistlichen Reife zu bringen, die wir dann 70 sind. Und dann ist er ja der, wenn mal 7 abgeschlossen ist, der sich so sehen, dass dann das 8. kommt und dann noch ein 10. ein 8. hinzufügt, nicht wahr, wenn es hochkommt, dann vielleicht noch 8. Wir sehen, wie die Dinge sich in unser Leben hinein weben und gewoben sind von unserem Herrn und Gott. Es sind nur Zahlen. Aber jetzt haben wir erst noch nicht mal erst angefangen. Das merken wir ja alle zusammen. Dann haben wir bei 7 haben wir da auch eine negative Seite. Wie viele Häupter hat denn der Drache? 7. Und das Tier aus dem Meer? 7 Häupter. Und dann nimmt der böse Geist 7 andere mit sich. Er ist einer von ihnen, ist aber auch ein 8er, steht geschrieben. Die kennen 7 und 8 auch. 9. 8. Ah ja. 8. Kommt immer nach 7. Merken wir jetzt, wie blöd man reden kann? Oh, oh, oh. Und man merkt, das ist gewaltig, nicht? Das ist gewaltig. 8 kommt erst nach 7. Es gibt keinen Neuanfang, bevor nicht 7 Stufen durchschritten sind. Ja, es gibt keinen Neuanfang, bevor nicht 7 Etappen verschiedener Stufen durchschritten sind. Aber dann ist es soweit. Nach 7 kommt einfach 8, da gibt es dann aber nichts mehr anderes. 8, die Zahl des Neuanfangs. In allen Siebner-Rhythmen, auf die wir jetzt nicht eingehen können, wir denken daran, dass jetzt das tausendjährige Reich vom Anfang der Menschheit, das heißt vom Fall Adams angerechnet, ist das tausendjährige Reich das siebte Sabbatjahrtausend, also ein Sabbattag für Gott, für uns Menschen 1000 Jahre. Das ist das siebte Jahrtausend. Und jetzt nach dem tausendjährigen Reich kommt vom Anfang der Menschheit angerechnet ein achtes Jahrtausend, beginnt gleich mit neuem Himmel und neuen Erde und der neuen Erde. Das ist dann ein neuer Anfang. Gewaltigster Art, und zwar endgültiger Art. Acht. Was sagt die Schrift negativerweise von acht? Ja. Er ist einer der sieben, ist aber auch ein Achter. Wer? Der Antichrist. Ist auch ein Achter. Das ist, nachdem er nun auf die Erde geworfen ist, versucht er hier einen Neuanfang zu machen, wie Gott in Christo nicht in den Himmel, sondern auf unserer Erde einen Neuanfang, den Grund zu einem Neuanfang gelegt hat. Das versucht er. Neun, die Zahl der Geistesfrucht, der Frucht des Heiligen Geistes. Das ist 3 mal 3. Das ist die Zahl der göttlichen Vollkommenheit, mit sich selber multipliziert, vervielfältigt mit sich selber. Er gibt die Fülle des Geistes oder die vollkommene Frucht des Geistes. Da haben wir also, stellen wir uns schnell ein Quadrat vor, eingeteilt in neun Felder, also 3 mal 3. Liebe, Freude, Friede. Und dann Treue, Freundlichkeit, Gütigkeit. Und dann Ich habe das vierte falsch gesagt. Hier kommt an zweiter Dreierreihe zuerst die Langmut, Freundlichkeit, Gütigkeit. Und jetzt kommt Treue oder Glauben, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Das sind 9 Stücke. Nun ist Kannst du noch umdrehen? Ja. Ja, dann können wir inzwischen doch die Zeit ausnutzen. Die Geistesfrucht ist 9. Aber auch hier erwartet der Geist Gottes, erwartet Gott sofort eine doppelte Frucht. Ephraim heißt doppelte Fruchtbarkeit. Die werden dort aufgezählt, ich weiß sie nicht auswendig, es beginnt mit Granate, also die Liebe, und dann kommt die Freude, das ist die Zipertraube, die Freude, und dann kommt die Narde, das ist der Friede, und so weiter. Das sind die 9 edelsten Früchte. 9, genau. Entsprechend genau der Reihe nach. Glaube, Liebe, Freude, Friede und so weiter. Die 9 Stücke ganz genau. Das geht, das verstehen wir jetzt. Anfang und das Ende ist sehr leicht zu verstehen. Die beiden letzten Früchte im Lustgarten des hohen Liebes sind Myrrhe und Aloe. Das sind genau die beiden Stücke, mit denen Josef von Arimathia kam, wo es sich darum handelte, den Leib Jesu einzusalben zum Begräbnis. Myrrhe und Aloe. Das heißt Sanftmut und Enthaltsamkeit bis in den Tod. Myrrhe und Aloe. Merken wir? Frucht des Geistes. Wenn der goldene Leuchter den Geist und die Frucht des Geistes darstellen soll, dann finden wir auf dieser Seite 3 Arme, und dort drei Arme, und an jedem einzelnen Arm sind je drei Knäufe, Kelche und aufbrechende Blumen, jedes eine Frucht des Geistes, oder ja, des Geistes darstellen. Das heißt also, auf einer Seite des goldenen Leuchters sind 3 mal 3, sind 9, und auf der anderen Seite 3 mal 3 gibt 9. Das ist die Doppelfrucht des Geistes. Granate, Liebe. Und so leuchtet das uns entgegen im Heiligtum unseres Gottes. Hast du schon wieder eingestellt? Danke. Dann verstehen wir auch, dass Sarah zum Beispiel 90 Jahre alt werden musste, bis sie den Samen der Verheißung empfangen konnte und dann gebären konnte. Negativ finden wir in der Zahl 9 verbunden, weil es sich um die Früchte des Geistes handelt. Haben wir das Negative auch beim goldenen Leuchter sofort vor unseren Augen? Denn es sind ja 2 mal 9 Kelche. Und die Kelche sind die Symbole der Leiden. Die Frucht des Geistes reift nur unter Leiden. Nur unter Leiden. Und die zukünftige Herrlichkeit nur aus dem Blumenkelch sich entfaltend, unter Geburtswehen entfaltet sich der Blumenkelch zur herrlichen Herrlichkeit der Blume selbst. Also, in jedem Leidensknopf und Kelch drin ist schon unsere zukünftige Herrlichkeit vorhanden. Merken wir. Also, wenn wir uns da drum herumdrücken, dann hindern wir unsere zukünftige Herrlichkeit an ihrer Entfaltung.
Und so,
bitte schön.
Nach deinen eigenen Ausführungen sind es ja noch 22 Kelche.
Ja. Ja, aber wenn ich jetzt den Einwurf höre, muss ich natürlich darauf eingehen. Was ich jetzt bezeichnet habe und herausgegriffen habe, sind nur die Kelche und aufbrechenden Blumen an den Armen, das heißt an den Gliedern des Leuchters. Denn die Schrift ist so genau, dass sie nur die Mittelschale des Leuchters und den Schaft und den Fuß dem Leuchter nennt. Und sobald sie von den Armen oder den Blumen, den Kelchen und den weiteren Dingen spricht, heißt es immer, 3 Arme aus ihm, dem Leuchter. Nur der Mittelschaft steht Christus da. Und das, was da herausgearbeitet, gehämmert wurde, sind die Glieder seines Leibes. Und das sind wir. Von der linken 9 und zur rechten 9. Das gibt Seite 18. An ihm selber aber sind 4. Ich war unter dem untersten Armpaar 1, treibt das erste Armpaar, unter dem zweiten wieder ein Kelch, Knauf und aufbrechende Blume und so weiter. Und zuletzt noch der vierte unter der Mittelschale. Nochmal, wie bei denen, nur sind da je 3 nur. Bei ihm sind 4. Das heißt, er wurde doch zur Sünde gemacht, für die Sünde der Welt. Das ist die Zahl 4. Das sind die 4 Stufen seiner Leidensetappen für die ganze Schöpfung. Das heißt also für jeden Cherub. 1, 2, 3. 4. Und das gibt zusammen 9 gibt 18 und 4 gibt 22. Das heißt also, die vollkommene Zahl, die der Heilige Geist gewählt hat, um die Leidenszahl des Maximums anzudeuten, ist die Zahl 22. in einer Einheit. 22. Elf ist die Grundzahl der Leiden. Ich wurde zuerst einmal darauf hingewiesen, dass im Neuen Testament nur schon die beiden Worte Tränen und Weinen je 11-mal vorkommen. Das heißt also 22. Tränen, Weinen. Das ist wieder ein Auszug aus der Rechnung Gottes. 11, 11. 22 ist 2-mal 11. Das ist eben die Gemeinschaft seiner Leiden. Oder des Vaters und des Sohnes. Oder des Sohnes mit einem seiner Glieder. Das immer. Wie Paulus schreibt, nach der Gemeinschaft seiner Leiden. Und wenn ich das mit einer Zahl der Kurzschrift Gottes, des Geistes Gottes, antippen will, dann muss ich nur 22 sagen. Ich durfte das erleben, nicht nur einmal, dass ein Bruder auf die Frage, wie geht es, mit 22 geantwortet hat. Da war alles gesagt. Wir kommen zur Zahl, bitteschön.
Darf ich eine Stelle lesen?
Zur Zahl 9 noch?
Nein, 11.
Ah, 11.
Es geschah nach diesen Dingen, da starb Josua, der Sohn Nuns, der Knecht Jehovas, 110 Jahre alt. Und man begrub ihn im Gebiete seines Erbteils zu Timnath-Serach auf dem Gebirge Ephraim.
Aha. Also Josua wurde auf dem Gebirge Ephraim. Das heißt, im Reiche doppelter Fruchtbarkeit begraben. Das ist dann normal. Dankeschön.
110 Jahre alt. 10 mal 11.
Ach so, 110 Jahre, ja, das ist 10 mal 11.
33 war der Herr, 3 mal 11.
Jetzt sind wir bei der ersten Frühe angekommen. Jetzt wissen wir, was 10 bedeutet. Und dann, jetzt nur noch schnell. 12, das ist dann 2 mal 6. 2 mal 6. 12 ist aber auch 3 mal 4. Da 3 die Zahl der göttlichen Vollkommenheit oder der Vollkommenheit Gottes ist und 4 die Zahl der Welt, heißt 12, da hat Gott sich mit der Welt, nicht 3 mal 4 nehmen, das kann man so, das ist nämlich das. Da ist die Gottheit mit der Welt versöhnt und hat nun eine vollkommene Reichsherrschaft eingerichtet. Das ist die Zahl 12. Der göttlichen Reichsherrlichkeit in seiner Schöpfung. Deshalb ist das Volk Israel mit dieser Zahl 12 so besonders belegt, weil es die Dinge des Reiches Gottes darstellen und verwalten soll. Jetzt aber, die Zahl 10 ist uns geläufig, die Zahl 12 auch, ich meine nur mal von Weitem, und jetzt finden wir dazwischen drin eingeklemmt, liegt nun die Zahl 11. Und immer, wenn wir zu einer gewissen Fülle gekommen sind, zu einer 10, dann gibt es nachher nicht 12, dann kommt nicht 12, meine Lieben, sondern nach 10 kommt immer 11. Wenn Gott uns eine Stufe bis zu einer gewissen Fülle der Erkenntnis oder des Glaubens oder einer Segnung gebracht hat, kommt sofort was? 11. 11 nach 10. 11, das heißt, ein Punkt der Enge, der Einpressung, nämlich genau Geburtswehen ist 11. Geburtswehen. Es soll ja 12 daraus werden. Ich illustriere das, mir selber hat das sehr gedient, damit, wenn ich 11 liegt so zwischen 10 und 12, diesen bekannten, wohllautenden Zahlen, nicht wahr, 10 und 12, eingeklemmt drin, wie auf unseren Klavieren, zwei Töne gegriffen, dass einer dazwischen ausgelassen wird, gibt es in der Regel einen guten Klang. In dem Moment, wo ich aber gerade die zwei nebeneinander nehme, ist immer eine Dissonanz. Das heißt, 10 mit 11 und 11 mit 12, das Das ist völlig gut. Aber 11 kommt nach 10. Hat aber als nächster Buch zur Option. Wir merken, die Söhne Jakobs mussten 12 sein. Mussten 12 sein. Und kaum war Judas ausgeschieden, es muss aber einer als 12 wieder dazu. Also dieser da lässt Gott nicht nach. 12 ist 12 und anders geht es nicht. 14 ist 2 mal 7. Damit hören wir dann auf mit dieser kleinen Rechnungskunst. 14 ist 2 mal 7, das ist doppelte geistliche Fruchtbarkeit in dem Sinne. Und nicht, ja, oder Fülle des Geistes. 14. Und zwischen 14 und 12, da liegt wieder so eine Zahl, die weltberühmte 13. 13. Das ist wieder so eine Dissonanz dazwischen sein. Und nach der Schrift tatsächlich, zum Beispiel, neben einer schön abgerundeten Zahl von 12 Jüngern fand sich immer noch einer, das war ein besonderer, nicht von der Art der 12, das war immer der 13. Denn er wollte ja von ihnen allen immer der Letzte sein, aller Diener, der Bescheidenste. Dreizehn ist tatsächlich die Zahl, die zwischen der vollkommenen Reichsverwaltung Gottes und der nachher kommenden Geistesfülle, denn Reichsverwaltung, nehmen wir das tausendjährige Reich, ist noch nicht Vollendung im Geist, ist noch nicht Neuzeugung aus dem Leben Gottes. Bis es dahin kommt, merken wir, wie die Rechnung Gottes schon in den primitivsten Anfängen ja unglaubliche Dinge einfach ordnen vor unseren Augen. Bevor es zur Fülle und zur Herrschaft des Geistes allein kommt, 2 mal 7, 14, muss die vollkommenste Reichsverwaltung 12 noch einmal durch ein Sieb gesichtet werden, 13. Es muss noch einmal eine Rebellion gegen das auftreten, das ist 13. Es muss noch einmal Sturm gelaufen werden, es muss noch einmal erprobt werden, nicht wahr? Und jedes tausendjährige Reich, gegen das darf noch, muss noch einmal Sturm gelaufen werden, jetzt mit der Zahl 13. Gearbeitet werden, von Feind aus, damit nachher neue Himmel und neue Erde kommen dann. Und das Bleibende dann erst da sein wird. 13 nun aber, weil nun der Heilige Geist zuvor rechnend wusste, dass in der ganzen Schöpfung niemand begehren wird, mit der Zahl 13 behaftet zu werden, hat er selber es für richtig gefunden, das Verachtetste an Zahlen, was es nur immer gibt, nämlich 13, persönlich auf sich zu beziehen. Und siehe da, wie wir gesehen haben, der Herr Jesus war immer der 13. Wie diese Tatsache das Gesetz des Alten Testamentes diese Tatsache in einer Weise unterstreicht, mathematisch festnagelt, so wie Christus am Kreuz festgenagelt wurde, nämlich die hochheiligsten Dinge, das Allerheiligste selbst, die Bundeslade, die Cherubim, die Namen Gottes selbst, sind die Namen Gottes meistens alles Faktoren der Zahl 13. Das Allerheiligste, 13. Die Bundeslade, 13.
Nach dem Buchstabenwert.
Nach dem Buchstabenwert, ja. Also, der Name das Heilige der Heiligen, das Allerheiligste, das Heiligtum, die Bundeslade. Jehova ist 26, ist 2 mal 13, da haben wir die doppelte 13. Dass der, der das Gesetz dem Volke Israel durch die Engel auflegen lässt, aber wissen, ich bin der Mann. Ich bin der Mann, der 13 gesehen hat. Aber 13 ist natürlich auch 10 plus 13. Auch 13. Die Göttlichkeit 3 zusammen, wohl zusammengefügt mit einer ersten Fülle. 3 mal 10 gibt 30, wie wir gesehen haben, und 3 plus 10 gibt 13. Also die einfachsten Rechnungen vermögen uns geistlicherweise Bände zu erzählen, wenn wir ihre einfache biblische Prägung erkannt haben. So, lass mich schließen, aber nicht ohne Rechnung. Aber bitte? Also ich was wollte ich sagen? Ich stelle heute Abend keine Rechnung aus für meinen Dienst, also nicht etwa so. Ich gesagt habe, ich will schließen, aber nicht ohne Rechnung. Ja. Und die Rechnung ist ja nur ein kleiner Auszug wieder. Erstens, der Name Jesus Christus interessiert uns doch. Wenn sein Gegner eine Zahl seines Namens fordert zu seiner Anerkennung, dann weiß er, nicht und besser als wir, was die Zahl des Namens des Sohnes des Heiligen Gottes in sich trägt. Nun, dass der Name Jesus des Menschensohnes gerade ausgerechnet die Zahl 888 ergibt, und das habe ich den Eindruck, das hat der Heilige Geist so geordnet, dass wir sofort etwas merken, nicht wahr? Oder ist die Zahl 888 irgendeine Zahl? Nein, das ist doch 800